Das waren nochmal Peaches. Und derweil ihr hier Peaches hörtetet, haben wir mit Magdalena Maschowski telefoniert und kamen nochmal darauf zu sprechen, oder du kamst darauf zu sprechen, Magdalena, auf die korrekte Ausdrucksweise, über die gerade in Ungarn viel geredet wird und in welcher Weise. Das wird jetzt nochmal Thema sein. Um was geht es bei der korrekten Ausdrucksweise in Ungarn?
Ja, also vielen Dank. Ich wollte gerne nochmal kurz erwähnen, dass diese politisch korrekte Ausdrucksweise, also das, was man so PC, Political Correct nennt, das wird in Ungarn in eine Weise aufgefasst, als ob das ein Diktat wäre vom Westen, von den demokratischen Staaten. Man versteht eigentlich überhaupt nicht, was das soll. Warum man das Wort Zigeuner nicht sagen soll. Warum man lieber Roma sagen soll. Und da gibt es zum Beispiel, es soll eine Roma-Strategie aufgebaut werden von Ungarn jetzt oder ausgearbeitet werden im nächsten halben Jahr. Und dabei weiß man überhaupt nicht irgendwie, wie man die Frage überhaupt angehen soll. Neulich habe ich zum Beispiel einen Vortrag gehört von dem Leiter dieser ganzen Angelegenheit oder Kommission für Integration, ich glaube, so heißt dieses Amt. Zoltán Balogh heißt der Leiter dieser Kommission, der auch diese Roma-Strategie aufbauen soll oder mit seiner Leitung die Roma-Strategie aufgebaut werden soll. Und er hat einen Vortrag gehalten und er hat darüber geredet, dass ja der Westen sich wünscht, dass wir uns politisch korrekt ausdrücken. Also sage ich statt Zigeuner Roma. Aber im Grunde haben die ja, das heißt der Westen, im Grunde haben die ja überhaupt keine Ahnung von uns, weil die Roma, also die Zigeuner, ja unter uns leben und wir müssen uns mit ihnen arrangieren. Also der hat überhaupt null Ahnung, warum eigentlich diese politisch korrekte Ausdrucksweise verwendet wird, dass da eine andere Denkstruktur dahinter herrschen muss und dass es nicht nur die Wörter sind. Und man geht eigentlich, so beobachte ich allgemein, den allgemeinen Diskurs, dazu über, diese politisch korrekte Ausdrucksweise abschütteln zu wollen. Jetzt ist zum Beispiel ein Buch erschienen von der Leiterin, von der Direktorin des Hauses des Terrors, Maria Schmidt heißt sie, mit dem Titel politisch korrekte Ausdrucksweise, und in dem Vorwort, ich habe das Buch noch nicht, weil das so neu ist, aber im Vorwort schreibt sie politisch inkorrekt, so ist der Titel, und sie schreibt im Vorwort, politisch inkorrekt heißt, wenn wir die Wahrheit beschreiben. Das heißt, sie meinen, dass das, was politisch korrekt sei, die politisch korrekte Ausdrucksweise, im Grunde eine Lüge sei.
So, da dreht man echt durch, oder?
Ja.
Aber ich möchte gerne, damit man jetzt hier nicht zu einer Ungarnfeindlichkeit kommt, was finde ich leicht passiert, wenn man in Deutschland über den ehemaligen Ostblock redet, nochmal parallelisieren dazu irgendwie die ganze Sarrazin-Debatte, die hier war, wo ja dann auch gesagt wird, der hat endlich mit diesem Tabu gebrochen, den ganzen Diskurs um die WM, wo ja Leute bei der WM, die irgendwie auch hier stattfand, irgendwie auf einmal gesagt haben, man muss doch endlich mal wieder stolz sein dürfen auf Deutschland.
Genau.
Also das sind ja Sachen, die hier auch passieren und ganz häufig eben auch Argumentationen im direkten sozialen Umfeld, habe ich das zumindest erlebt, dass Leute dann immer gesagt haben von, ja, aber endlich muss man sich doch auch mal befreien von diesen ganzen Denkverboten und so. Und fand es halt damals extrem erschreckend, dass ich nicht weit weggehen muss. Also ich muss nicht irgendwie in irgendeinen ghettoisierten Vorort fahren, um dann da auf Rechte zu treffen, die äußerliche Symbole von Rechtssein tragen, sondern ich finde es in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die dann auf einmal Deutschlandfahnen tragen und sagen, das muss doch auch mal wieder in Ordnung sein.
Ja, du hast absolut recht, Vielleicht ist es noch mehr und nicht nur vielleicht, sondern eindeutig ist diese Denkweise, herrscht diese Denkweise viel intensiver in Ungarn und vielleicht in den anderen postkommunistischen Ländern. Und jetzt wollte ich, damit auf keinen Fall tatsächlich so eine Feindlichkeit aufkommt, wollte ich darauf hinaus, dass leider das Demokratieverständnis nicht gestärkt wurde. Das ist das größte Problem. In den letzten 20 Jahren wurde tatsächlich die demokratische Bildung nicht vorangetrieben. Und das ist das Schlimme. Da hätte vielleicht der Westen und die älteren EU-Staaten mehr Hilfe leisten können.
Was mich halt gerade total fasziniert, ich höre mir relativ viel an, wie Nina ja eben auch schon erwähnte, über Ungarn und aber auch eben über Belarus und so, ja, ist, wie wichtig die Symbole sind. Also ja, wie wichtig dieser Turul-Vogel ist, wie wichtig Trianon ist, diese ganzen Geschichtsmythen, die auf einmal abgerufen werden und wie wirkungsmächtig das tatsächlich für einen Unterschied in Alltagskulturen ist. Das fasziniert mich unter anderem deswegen, weil ich mich über Jahre in Queer rumgetrieben habe, wo es ja ganz viel um diesen Begriff der Visibility geht, dass man irgendwie heterogene Lebensformen sichtbar macht und man irgendwann das Gefühl hat, aber es ist doch eigentlich auch egal, es ist doch immer alles rein symbolisch und man jetzt auf einmal zum Beispiel am Beispiel Ungarn merkt, wie wichtig diese Symbole sind.
Es ist absolut wichtig.
Was für hart umkämpfte Territorien das sind. Und meine Frage wäre, was für einen Unterschied macht ein Turul-Vogel? Komm, du bist Kulturwissenschaftlerin.
Ja. Also der Turul-Vogel, darüber will ich auch noch näher arbeiten. Das ist ein alter mythischer Vogel, aber im Grunde sind die historischen Fakten, die historischen Tatsachen weniger interessant in dieser symbolischen Welt, weil alte Bilder, Sinnbilder neu aktualisiert werden und in den neuen Kontext eingebettet also der Turul-Vogel hat auch eine antisemitische Konnotation und zwar dadurch, dass sie eigentlich den Holocaust relativiert, weil sie diesen Opfermythos, mit diesem magyarischen Opfermythos arbeitet. Das heißt, wir als Magyaren sind immer im Kreuzfeuer und im Mittelpunkt von fremden Mächten, die uns immer belagert haben und über uns geherrscht haben. Und wir haben nie auch nur ein Wort dazu sagen können. Wir waren immer ohnmächtig und so weiter. Also dieser Mythos wird auch durch diesen Turul-Vogel bedient und dieser Opfermythos, genauso übrigens wie im Haus des Terrors. Und das ist sehr stark in Ungarn. Und vielleicht ist der Antisemitismus auch sehr stark ausgeprägt, weil der Opfermythos sehr stark von der jeweiligen Kulturpolitik bedient wird.
Aber man kann doch auch sagen, was mich auch beschäftigt ist, was ist eigentlich dieses neue Rechts? Also wenn man sich sowas wie Geert Wilders anguckt und so, und zwischendurch dachte ich, man muss vielleicht auch neue Vokabeln finden, aber wenn man sich das so anguckt mit Viktor Orban, würde man sagen, es ist homophob, es ist antisemitisch, es ist antiziganistisch und überhaupt anti-alles, oder?
Es ist völkisch und das ist nicht anti-alles, sondern es hat durchaus ein ideelles ein Ideal und zwar ist das Ideal oder besteht das Ziel eigentlich in der Erschaffung einer magyarischen Volksgemeinschaft. Und wenn man das kennt, wenn man die Ideengeschichte des völkischen Denkens kennt, dann weiß man, dass das ein gefährliches Denken ist. Das ist eigentlich auf Feindbilder angewiesen und das ist das, was ich auch vorhin erwähnt habe. Man kann sich nur über Feindbilder selbst definieren. Und das ist sehr schade, dass man das eben nicht, dieses Denken nicht demokratisiert hat in den letzten 20 Jahren, dass diese Selbstdefinition über Feindbilder absolut lebendig ist. Und das ist im völkischen Denken drin. Aber auch die Regierungsparteien, die Regierungskoalition und auch Jobbik, aber teilweise auch bei den Sozialisten, herrscht eben diese Meinung, dass die Erschaffung einer Volksgemeinschaft, einer magyarischen Volksgemeinschaft sehr wichtig ist. Und nur das bringt die Erlösung.
Vor ungefähr einer Woche war in der Süddeutschen Zeitung ein ziemlich großer Artikel über den Rechtsruck oder den Rechtsschwung, wie du es gerade, oder was
ist das? Ich nenne das Rechtsschub.
Rechtsschub, ja. Nicht Schwung. Rechtsschub in Ungarn. Und da ging es auch vor allem um die Planung einer neuen Verfassung beziehungsweise die Planung einer neuen Präambel in der Verfassung. und wo auch ein Teil dessen drin stand, was du gerade schon erwähnt hast und worüber wir auch vorhin schon geredet hatten, dass da reinkommen soll, dass eben die traditionellen Werte wieder eine größere Bedeutung erlangen, wo dann als Stichworte auch Großungarn, Ehe, Familie und Gott genannt sind als Beispiele. Und die Süddeutsche Zeitung schreibt, dass der Protest, der sich dagegen formiert, wahrscheinlich auch nicht durch Zufall von zwei Soziologinnen, die sie da nannten, mitgetragen wird. Und zwar wurden hier genannt Judith Takasch und Maria Nemenyi, wohl zwei Soziologinnen von der Akademie der Wissenschaften. Beide forschen über die Roma und deren Situation in Ungarn. Mindestens eine von denen wurde als lesbische Aktivistin bezeichnet. Da geht es dann ja auch schon wieder zurück auf das, was wir am Anfang hatten, wo du sagtest, wir Ungarn oder die Ungarn sollen nicht von Kindern leben, sondern für Kinder leben. Genau da hat man dann ja auch eine Parallele zwischen den Roma und den Schwulen und Lesben, die sozusagen dann entweder zu viele oder zu wenig Kinder produzieren, vom Klischee, und dadurch aber dann auch in, also eben zwei verschiedene Minderheitengruppen in der aktuellen Politik gerade sind.
Ja, ganz genau. Also die Ausdrucksweise ist eine positive Ausdrucksweise. Man sagt, man erwähnt die heilige ungarische Krone, man erwähnt eher Heimat, Familie, und man erwähnt sehr, sehr oft die Nation. Und aber implizit ist diese Ausdrucksweise ja ausgrenzend, weil tatsächlich die Roma, die Homosexuellen und die in Anführungszeichen Roma Juden nicht dazugehören. Also es ist schon implizit ein antisemitisches, antiziganistisches und homophobes Denken, obwohl die Ausdrucksweise positiv ist. Es ist eigentlich ein Bestreben, eine weiße Kultur zu verwirklichen. Es ist eine sehr auf Homogenität ausgerichtete Kultur, und die hier sichtbar ist, also in dem Text, wenn man den Text analysiert. Und die Dichotomie wird auch sehr stark bedient. Wir machen Ordnung, sie sind das Chaos, sie sind die Unordnung, und diese sie sind immer die Sozialisten, die Liberalen und alle. Gerade gestern habe ich zum Beispiel eine Nachricht gehört, in dem die Streikordnung, also die Gewerkschaften, die, wenn die zum Streik aufrufen, als Chaos, als Unordnung, als etwas anarchistisches dargestellt wurden. Das heißt, ich nehme an, es geht jetzt langsam auch an den Kragen der Gewerkschaften. Sie dürfen bald nicht mehr zu Demonstrationen aufrufen, weil das dann mit Anarchie gleichgesetzt wird. Also alles, was so die Demokratie, die Grundpfeiler der Demokratie, werden mit Unordnung gleichgesetzt, und das ist irgendwie auch ganz typisch für dieses Weißsein, was in der ganzen Verfassung vertreten wird.
Wo du das gerade schon gesagt hast mit den Gewerkschaften, Ungarn hat ja relativ viel auch bei der Wirtschaftskrise an Kapital verloren. Viele Leute haben sich ja hoch verschuldet in Devisen, und stecken jetzt wirtschaftlich, kann man ja auch so brutal sagen, in der Scheiße. Ist das immer noch so, und was hat das für Auswirkungen deiner Meinung nach auf diesen Rechtsruck?
Davon weiß ich im Moment wenig. Ich weiß nur, dass sehr, sehr viele Menschen irrsinnig kämpfen, und damit sie die Wohnungen abzahlen können, die Kredite abzahlen können. So viel ich weiß, wurden sehr viele vor einigen Jahren überredet, und so viel ich weiß sogar damals in der Zeit der ersten Orbán-Regierung zwischen 98 und 2002, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, muss ich sagen. Also so viel ich weiß, wurden viele überredet, Kredite aufzunehmen in Schweizer Franken. Das haben auch einige gemacht.
Ja, Schweizer Franken und Österreich war, glaube ich,
wahrscheinlich
beide sehr aktiv.
Das kann sein. Und diese Kredite jetzt zurückzuzahlen, da haben manche irrsinnige Schwierigkeiten, und einige werden dann ihre Wohnungen auch verlieren. Das andere ist, die Privatrentenzuzahlungen, ich weiß nicht genau, wie das in Ungarn heißt, also sowas Ähnliches wie diese Kapitallebensversicherungen, die dann verrentet werden können, das kennt man ja in Deutschland auch, sowas, so private Rentenversicherungen gibt es oder gab es in Ungarn und die wurden sozusagen verstaatlicht. Das heißt, die Menschen mussten haben so harte oder scharfe Vorlagen bekommen, dass viele sich gezwungen sahen, zurückzugehen in die staatliche Rentenversicherung. Und dieses Geld wird jetzt, was zurückgezahlt wurde in die staatliche Rentenkasse, wird jetzt in die Verschuldung übergeleitet.
Krass.
In die Staatsverschuldung. Das heißt im Grunde, man spricht von Verstaatlichung, dass die privaten Rentenversicherungen verstaatlicht wurden.
Ich würde jetzt gerne noch mal ganz kurz zurückspringen zum Anfang unseres Gesprächs. Und zwar hast du da sowas gesagt, du wüsstest nicht, wo man genau den Unterschied zwischen Jobbik und Fidesz gerade ausmachen kann, weil die Fidesz viel vom Jobbik-Wahlprogramm übernommen hat.
Ja.
Und wenn ich das richtig im Kopf habe, das ist jetzt nicht rhetorisch gesagt, hat doch die Jobbik immer Aufmärsche organisiert mit diesen Fallkreuzlern und irgendwie auch in diesen Uniformen.
Mit der ungarischen Garde.
Genau.
Genau.
Und passiert das eigentlich noch und marschieren sie auch immer noch in Dörfern auf, um damit unter anderem die Roma zu bedrohen? Oder sind sie damit gerade so ein bisschen behutsamer?
Die sind auf jeden Fall behutsamer. Die beklagen sich auch, Jobbik beklagt sich auch darüber, dass man jetzt nicht mehr so marschieren kann. Und aber die Gardenmitglieder erscheinen immer wieder zum Beispiel in der Begleitung von verschiedenen Vertretern von Jobbik. Wenn sie sprechen, dann sieht man im Hintergrund die Mitglieder der Garde, wie sie einfach Spalier stehen und dabei sind und irgendeine Fahne halten und so. Aber diese Märsche finden tatsächlich nicht mehr statt.
Da ist man ja schon mal ein bisschen froh.
Da ist man auf jeden Fall ein bisschen froh, was aber nicht heißt, dass die Stimmung im Land ruhiger ist. Gerade vorgestern habe ich eine Nachricht bekommen, dass ein Mensch, den man an irgendwelchen Zeichen angesehen hat, möglicherweise hatte er Pais oder eine Kippa an, ich weiß nicht, dass er jüdisch ist, dass er so zusammengeschlagen wurde, dass er da 3 Zähne verloren hat.
Wahnsinn.
Das war jetzt in den letzten 3 oder 4 Tagen.
Wahnsinn. Das war noch die nächste Frage. Soweit ich das von Italien mitverfolgt habe, ändert sich eine Alltagskultur. Es ändern sich die Gespräche auf der Straße. Political Correctness spielt sozusagen auf der Straße keine Rolle mehr und irgendwie man kann wohl ständig sowas überhören wie also halt rassistische Stereotypen, antisemitische Stereotypen, antizigane Stereotypen, die halt da im Alltag einfach so ausgesprochen werden, ohne dass dem widersprochen wird. Ist das in Ungarn auch so?
Das ist auch so. Das ist aber schon lange so.
Ja.
Das ist schon lange so, dass man, ich muss sagen, der Antisemitismus richtet sich sehr stark gegen die Sozialisten und gegen die Liberalen. Also es ist ein sogenannter antikommunistischer Antisemitismus und ein antiliberaler Antisemitismus und ein antikosmopolitischer Antisemitismus, den man da beobachten kann. Und wenn Menschen diesen Stereotypen entsprechen, dann werden sie schon seit vielen Jahren angegriffen. Wenn Menschen zum Beispiel linksliberale Zeitungen lesen oder irgendein Zeichen tragen, irgendwas, woraus man deutet, sie würden zum linksliberalen Lager gehören, dann werden sie schon immer, schon seit vielen Jahren immer wieder mal angepöbelt, angegriffen. Teilweise auch zusammengeschlagen, Politiker zum Beispiel. Der Pressesprecher von der Sozialistischen Partei wurde, glaube ich, vor 1,5 Monaten zusammengeschlagen.
Wahnsinn.
Und also das merkt man auf jeden Fall. Oder wenn Roma zum Beispiel, das habe ich auch selbst erlebt, in Geschäften nicht bedient werden und also sowas habe ich auch selbst erlebt. Und ich höre das auch immer wieder von Freunden.
Und jetzt stellt sich halt noch wir haben jetzt noch 4 Minuten,
ja.
Auch nicht mehr ganz, noch 3 eigentlich.
Ja.
Jetzt stellt sich für mich noch die Frage, was kann man tun? Also so das eine ist natürlich jetzt so ein Interview zu machen, da finde ich, hat man schon immer eine Menge getan, weil wir das dann auch auf freieradios.net nochmal zum Nachhören hochstellen werden. Aber was kann man hier vor Ort tun, um sozusagen eine demokratische Opposition in Ungarn zu unterstützen?
Also zuerst mal herzlichen Dank nochmal für dieses Interview. Und
da haben wir ja zu danken.
Gerne immer wieder.
Und aber es ist im Moment regt sich Widerstand. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Und diesen Widerstand zu unterstützen, da entsteht jetzt langsam sowas wie eine Einheit. Das merke ich. Das konnte ich vor 2 oder 3 Wochen noch nicht so sagen, aber jetzt merke ich das. Diesen Widerstand zu unterstützen, wäre sehr wichtig. Aber gleichzeitig, und das ist nicht nur eine Sache unter Netzwerken, es wäre wahnsinnig wichtig, die demokratische Kultur zu stärken. Und das kann nur in größerem Maße auf europäischer Ebene passieren.
Aber das heißt, es würde zum Beispiel Sinn machen, die EU anzuschreiben, die passenden Stellen zu sagen, was weiß ich, eine EU-Petition zu schreiben das oder was man immer für Interventionsmöglichkeiten in diese Bürokratie hat.
Zum Beispiel. Das ist eine super Idee.
Ich hatte hier gerade noch gesehen, gestern gab es Durchsuchungen oder erneute Durchsuchungen in Berliner Buchläden und da wurde vor ein paar Wochen die Initiative Unzensiert Lesen gegründet, wo es jetzt eine Unterschriftensammlung zu gibt. Ich weiß gar nicht, ich hatte es eben kurz als Tab hier im Computer offen, ob es 1.000 oder 10.000 Unterschriften waren. Da dachte ich auch gerade, inwieweit es vielleicht möglich wäre, sich damit nochmal zu vernetzen und zu sagen, Unzensiert Lesen beziehungsweise eine unzensierte Medienberichterstattung ist was, was ja nicht nur für die Bundesrepublik wichtig ist, sondern eben auch für andere Länder.
Ja, das wäre fantastisch. Sowas ist jetzt zum Beispiel auch in Ungarn auf dem Facebook zu beobachten. Da haben sich gestern innerhalb von einem Tag, nicht einmal ganz 24 Stunden, über 20.000 Unterschriften gesammelt.
Super. Wow. Und kannst du nochmal vielleicht eine Webseite nennen, die auf Englisch wo man sich auf Englisch vernetzen kann?
Also ich würde jetzt mal vorschlagen, zunächst zum Beispiel also auf galamus.hu ist viel zu finden. Vorerst auf Ungarisch, aber ich versuche die Leute, die Redakteure zu überreden, das zu öffnen. Mhm. Aber da ist eine regelmäßige Blog-Frau zu finden namens Eva S. Balog. Sie berichtet fantastisch über die Lage in Ungarn in jeder Hinsicht. Und dann gibt es nochmal eine Internetseite, Pusta Ranger. diese Internetseite berichtet auf Deutsch. Super. Fantastisch. Und dann gibt es nochmal antifa-hungry-blogspot.com. Aber die Seite weiß ich nicht, wie lange sie noch leben kann.
Okay, das werden wir dann mal auf unseren Account auch draufstellen, die Links. Unser Account ist revolte mit Doppel-V-Doppel-L.blogsport.eu für alle, die das nochmal nachdenken.